Hallo und herzlich willkommen hier zu eurem Unternehmer-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Nicole Haaf und mit diesem Podcast bekommt ihr immer wieder wichtige Tipps und hilfreiche Hinweise rund um das Unternehmerdasein. Aus meiner beruflichen Praxis weiß ich, wie komplex und schwierig die rechtlichen und steuerlichen Themen in diesem Bereich sein können. Und aus diesem Grunde möchte ich euch das Ganze immer so mit einer gewissen Leichtigkeit näher bringen. Zur heutigen Folge, wie ihr das wisst, hole ich mir immer sehr gerne spannende Gäste hier in dem Podcast und unter anderem auch immer sehr tolle und versierte Kollegen. Einen solchen tollen Kollegen habe ich mir heute auch wieder in den Podcast eingeladen. Bei mir zu Gast ist Professor Dr. Jens Schönfeld. Jens Schönfeld ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Diplom-Kaufmann und Partner bei der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg. Und daneben auch Honorarprofessor an der Universität Osnabrück. Er hat unter anderem sehr, sehr langjährige Erfahrung, insbesondere im internationalen Steuerrecht und ist auch in einigen amerikanischen Steuervereinigungen tätig. Gerade weil er ein derart versierter und kompetenter Experte auf seinem Gebiet ist, freue ich mich ganz besonders, dass ich ihn heute für die Podcast-Folge gewinnen konnte. Jens Schönfeld ist nämlich der perfekte Interviewgast für das heutige Thema. Es soll nämlich um die Wegzugsteuer gehen. Vielen von euch ist die Wegzugsteuer ein Begriff, ich würde mal sagen, eher im negativen Sinne. Die kommt nämlich dann oftmals zum Tragen, überspitzt ausgedrückt, wenn der erste Multimillionen-Exit geschafft ist und man sich dann doch ganz gerne ins Ausland absetzen möchte. Zusammen mit Jens Schönfeld werden wir heute einmal auf die Einzelheiten der Wegzugsteuer eingehen und euch darüber aufklären, worauf man hier achten sollte und weshalb man so die ein oder anderen spannende Konstrukte, die einem so über Social Media angepriesen werden, zumindest mal kurz hinterfragen sollte. Ihr dürft euch also auf eine super spannende und tolle Folge freuen mit sehr viel steuerrechtlichem Input. Ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer super hilfreichen und wertvollen Folge. Ich habe wahnsinnig oft jetzt Anfragen auch bekommen in letzter Zeit von euch zum Thema, Nicole, kannst du nicht mal was zur Wegzugsteuer machen? Und ja, ich wollte das nicht einfach so machen, sondern dazu wollte ich mir jemanden einladen. Jens, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich hätte mir keinen besseren vorstellen können. Danke.
Ja, Nicole, vielen Dank für die Einladung. Mache ich natürlich gerne und berichte sehr gerne über meine Erfahrungen im Bereich Wegzugsbesteuerung, was uns gerade so bewegt. Und gerade wir hier in unserer Kanzlei haben natürlich auch viele Fälle. Genau, kann ich hier gleich mal ein bisschen zu berichten.
Ja, super. Also wie gesagt, ich freue mich sehr. Und ja, ich habe dich ja schon ein bisschen vorgestellt jetzt im Intro. Du bist selbst Rechtsanwalt, bist auch Fachanwalt für Steuerrecht, Partner bei der Kanzlei Flick Gocke Schaumburg, sitzt in Bonn. Bist auch ab und zu in den USA, diesmal aber wieder aus Bonn, aus Deutschland zugeschaltet. Und hinzu kommt, du bist ja selber auch Podcast-Host, ne?
Genau.
Vielleicht, ja, stell dich doch selber ein bisschen vor, also wer du bist, was du auch so machst und dass die Leute einfach ein bisschen ein persönliches Bild von dir bekommen.
Ja, ich glaube, du hast das schon ganz gut vorgestellt, ja. Ich bin in der Tat bin Anwalt und im Steuerrecht zu Hause mache ich internationales Steuerrecht und das Spektrum ist relativ breit. Von eben vielen sehr, sehr vermögenden Privatpersonen über Family Offices, Familienunternehmen bis hin zu DAX und MDAX-Unternehmen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Dann wird man ja ein bisschen grauer, dann macht man auch noch so Nachfolgedinge, weil die Leute glauben, das könne man dann jetzt auch. Und so hat sich das halt über die Jahre einfach ergeben. Ja, wie gesagt, viel auch Richtung USA, kommen gerade zurück aus New York, machen viel Richtung USA, viele US-Mandanten. Ja, und ansonsten betreue ich halt eben hier passend zum Thema Wegzugsbesteuerung viele sehr, sehr vermögende Personen, die eben überall auf der Welt leben oder dort leben wollen und dann sich halt mit der Frage konfrontiert sehen, wie geht das eigentlich? Wie komme ich denn aus Deutschland weg, ohne gegebenenfalls jetzt groß erstmal Steuern auf etwas zu bezahlen, was noch gar nicht realisiert ist, ja?
Genau, das soll ja jetzt heute auch unser Thema sein, ne? Also ich habe es ja jetzt gerade auch schon ein bisschen angeteasert, haben mich jetzt angeschrieben, Mensch, ob ich da nicht mal was machen könnte. Und ich kenne es halt immer, du machst eher so Sachen, ne? Family Offices und ich bin ja oft viel im Startup-Bereich unterwegs und dann kommt halt so der ein oder andere mag vielleicht schon an die Zukunft denken, wenn er dann als Unicorn groß geworden ist und dann doch seine Unternehmensanteile vielleicht irgendwie von woanders aus steuern möchte, dann kommt halt oftmals die Frage, ja, wie kann ich das machen? Ich würde mich gerne ins sonnige Ausland absetzen, Stichwort Dubai, wobei ich nicht weiß, ob man aktuell in Dubai sein möchte bei den Wetterverhältnissen.
Ach, ich schaffe das schon. Die Sonne wird bald wieder scheinen und dann deswegen, das ist, glaube ich, was vorübergeht. Also, obwohl es mich schon gewundert hat, dass es wirklich so extrem war. Aber das Problem ist, muss man wissen, in Dubai, die haben halt keine Kanalisation in dem Sinne, weil es eben dort ein bisschen seltener regnet. Das heißt, wenn es denn mal regnet, dann weiß das Wasser auch halt eben nicht wohin. Ja? Und wenn die ganze Stadt versiegelt ist, dann ist das Wasser eben da. Ja? Und das haben die jetzt erlebt. Das war schon ziemlich übel, glaube ich. Aber ja, anderes Thema. Genau, aber ja, für die Startup-Unternehmer, stimmt, für die gilt das natürlich genauso. Ich habe ja auch gesagt, für mögende Privatpersonen. Und gerade die Startup-Unternehmer, jedenfalls die, die es geschafft haben, die gehören zu dieser Gruppe eben von sehr, sehr vermögenden Privatpersonen. Genau, und ich meine, als ich mit meiner Karriere gestartet habe, kann ich mich noch erinnern, da gab es ja auch schon die ersten Startups, da wussten die noch nicht, macht man das eigentlich doppelstöckig oder so, um dann steuerfrei zu verkaufen. Ich glaube, das wissen mittlerweile alle, wie das geht, damit man zumindest steuerfrei verkaufen kann. Aber was viele erstmal nicht im Blick haben, ist natürlich, wo geht das dann irgendwann hin? Ja, also das ist schon etwas, was viele dann eben ein bisschen später bemerken.
Ja.
Und dann sagen, jetzt haben sie halt irgendwie, fast nicht, 100 Millionen verdient. Alles ist in der Gesellschaft drin, nicht ausgeschüttet. Und dann hat man vielleicht Lust, jetzt auch irgendwie von woanders tätig zu werden. Ja, also viele haben das ja gelernt, eben während Corona saßen sie vielleicht irgendwo fest. Ja, einige von unseren Mandanten fühlen sich ja ganz wohl auf Mallorca. Das ist also ganz witzig, was sich da so entwickelt. Eben, wenn da ein paar sind, dann kommen auch schnell noch andere mit hinzu. Die haben gesehen, Mensch, da kann man genauso schnell von Mallorca nach München fliegen, wie vielleicht von München nach Hamburg. Ist nicht ganz, aber im Grunde ist der Unterschied ist nicht so gigantisch. Ja? Und, und das Wetter ist eben deutlich besser als in Hamburg, typischerweise. Ja, und für viele zählen auch andere Dinge, ja. Also nicht nur das Wetter, sondern dann ist man eben auf so einer Insel, dann da die Kinder können da zur Schule gehen, man hat eine gute Infrastruktur, man kann von da eben im Zweifel auch das Unternehmen ein bisschen steuern, was eben noch andere Probleme hat, ja. Also wenn wir über Betriebsstätten sprechen, wie geht das eigentlich? Aber jedenfalls kommt dann natürlich das Thema Wegzugsbesteuerung, ja. Und das muss man sagen, ist natürlich schon relativ bitter, wenn man das eben sehr, sehr spät macht, weil am Ende funktioniert das ja so, dass man, ich sag mal, wegzieht und an der Grenze steht dann mal bildlich gesprochen der Steuerbeamte und sagt, hier ist der Steuerbescheid. Ich hätte gern auf die stillen Reserven, die in deren Anteilen sind, einfach jetzt mal 28,x% Steuer. Ja? Und das, ob das nun realisiert ist oder nicht, und gerade bei Startups weiß man das ja, da können die Werte auch mal schnell runtergehen. Das haben jetzt ja alle erlebt in der Krise. Ja, vorher war das irgendwie x-mal irgendwie Umsatz, ja, also für irgendwelche verrückten Umsatzmultiple, und jetzt hat sich das auch ein bisschen normalisiert. Also so Werte können sich auch nach unten mal bewegen, das haben jetzt alle erlebt. Und dann ist natürlich das bitter, wenn man eben auf dem hohen Niveau vielleicht Wegzugsteuer bezahlt hat. Ja, und dann eben, ja, jetzt die Werte verfallen sind,
ja. Ja, absolut. Vielleicht lass uns doch mal nochmal 2, 3 Schritte zurückgehen, damit mir die Leute so, auch diejenigen, die jetzt noch nicht so ganz wissen, wie das eigentlich funktioniert, die Wegzugsteuer, damit wir die auch abholen. Ich glaube, viele hören ja immer wieder, ich meine, Jens, du hast es jetzt gerade echt auch toll beschrieben, im Rahmen, auch im Zuge der Digitalisierung oder beziehungsweise nicht Digitalisierung, auch Globalisierung, ne? Die Menschen wollen halt einfach irgendwo, von irgendwo aus auf dieser Welt arbeiten oder auch einfach mal eine Weile irgendwo anders leben. Völlig fair. Nur ist halt da leider die Wegzugsteuer ein Thema und sie ist auch immer mehr ein Trend geworden. So empfinde ich das jedenfalls, wenn man die Social-Media-Kanäle rauf und runter blättert. Und es gibt natürlich auch so die ein oder anderen abgefahrenen Konstrukte, wo es mir einfach auch ein Anliegen ist. Ich weiß nicht, Jens, vielleicht hast du da eine andere Meinung, dass zumindest mal eine rote Lampe aufleuchtet. Vielleicht nochmal 2, 3 Schritte zurück. Was ist die Wegzugsteuer? Vielleicht kannst du es mal kurz so definieren. Was heißt es eigentlich und was passiert hier? Du hast es ja gerade schon so nett mit dem Zollbeamten beschrieben, der dann da mehr oder weniger an der Landesgrenze steht und den Steuerbescheid ausdruckt und in die Hand drückt.
Genau, deswegen ist doch nicht der Zollbeamte, sondern der wirklich der normale Steuerbeamte. Mit Zoll hat es jetzt zum Glück noch nichts zu tun. Aber genau, also viele bringen das auch ein bisschen durcheinander, die Wegzugsbesteuerung mit der sogenannten Reichsfluchtsteuer. Ja, und die ja damals in ferner, böser, dunkler Zukunft eingeführt wurde, um damals waren das ja vor allem Juden, die weggezogen sind, eben die im Grunde faktisch zu enteignen, und das galt ja auf das gesamte Vermögen. So, das haben wir heute nicht mehr, ja. Also das ist nicht so, dass auf die gesamten stillen Reserven, die man in Dingen hat, plötzlich Wegzugssteuerung wird, ja. Also ist nicht so, wenn ich wegziehe, dann das Einfamilienhaus, das ich habe, oder Immobilien oder ein Wertpapierdepot, dass das plötzlich der Wegzugssteuer unterliegt, sondern es gibt nur eine Assetklasse, die der sogenannten Wegzugssteuer unterliegt, und das sind Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Ja, mal ganz vereinfacht. Ja, und da muss man halt mindestens 1% haben an so einer Gesellschaft. Und dann ist das eben so, wenn ich dann wegziehe, dann werden letztlich die stillen Reserven in dieser Beteiligung realisiert. Es gibt noch ein paar einfach weitere Voraussetzungen. Ja, also gerade für Personen, die aus dem Ausland zugezogen sind. Ja, für die ist das interessant. Man muss nämlich eben 12 Jahre, innerhalb von 12 Jahren, 7 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein vor dem Wegzug. Ja, das heißt, Personen, die mal kurz nach Deutschland ziehen, ja, und hier 2, 3 Jahre sind und vorher nicht in Deutschland waren, die können dann auch wegziehen ohne Wegzugsteuer. Man darf halt eben nicht zu lange hier bleiben. Was aber ein Problem ist, ich sage vielleicht auch nachher noch was dazu, weil das eben einfach, die Wegzugsbesteuerung hat nicht nur negative Wirkungen auf den Wegzug, sondern die hindert auch viele Menschen, die wir eigentlich hier, glaube ich, gerne hätten, zuzuziehen, ja, weil sie einfach Sorge haben, nicht wieder wegzukommen. Und man muss eben sagen, die Wegzugsbesteuerung ist eben in den letzten Jahren deutlich verschärft worden. Ja, also das ist etwas, so was ich so ehrlich gesagt, in den letzten 3 Jahren hatte ich das noch nie so gesehen. Ja, das Ganze ist ja eingeführt worden 1972 und war dann viele Jahre ganz unverändert. Ja, und dann kam ja irgendwann das europäische Steuerrecht. Ich habe ja auch dazu promoviert. Und dann hat man erkannt, Mensch, wir haben hier diesen EU-Vertrag, da steht drin Freizügigkeit und die Menschen sollen sich in Europa frei bewegen können. Könnte das mit der Wegzugsteuer ein Problem sein? Weil wenn ich Steuern bezahlen muss auf etwas, was noch gar nicht realisiert ist, könnte mich ja möglicherweise das davon abhalten, wegzuziehen. Das hatte damals auch die EU-Kommission erkannt und gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Und dann hatte man in 2006 die Wegzugsteuer eben jedenfalls für Wegzüge innerhalb der EU dahingehend geändert, dass man gesagt hat, die eben von Berlin nach Paris ziehen, ja, da wird diese Wegzugsteuer zwar erhoben auf diese 1% Beteiligung und mehr, aber die wird dauerhaft und zinslos gestundet. Und das war ganz okay. Also damit konnten wir gut leben, ja auch in der Praxis. Ja, also viele haben das gemacht. Wir mussten nicht irgendwie wild rumstrukturieren, ja, weil die Leute gesagt haben, komm, ich nehme das hin. Dann hat man zwar so einen großen Wegzugsteuerbescheid da gehabt mit einer Stundung, und das musste man natürlich auch aushalten. Also es ist ja im Grunde schon so ein Damoklesschwert. Und wir haben hier schon Mandanten gehabt, die haben dann halt auch mal so einen Bescheid bekommen über 300, 400, 500 Millionen. So, das, ja, und das muss man schon mal aushalten, ja, und sagen so, okay, so, das lege ich mir unter das Kopfkissen und das kann jederzeit widerrufen werden, aus bestimmten Gründen. Also nicht jederzeit, müssen natürlich bestimmte Gründe eintreten. Das heißt, es ist schon wie so ein rohes Ei, das man so im Grunde behutsam mit sich herumträgt. Aber das, damit konnte man leben. Und das ist eben zum 1. Januar 2022 abgeschafft worden, aus meiner Sicht unerfindlichen Gründen. Ja, und diese Stunde gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss innerhalb von 7 Jahren maximal dann die Steuer zahlen. Oder man kommt zurück. Also man kann auch innerhalb von 12 Jahren, also 7 plus 5 Jahre hat man, kann man auch wieder nach Deutschland zurückkommen. Dann wird alles gut. Aber es ist natürlich schon, muss man sagen, schon schwieriger im Grunde jetzt dann aus Deutschland wegzuziehen, ja.
Ja. Ich glaube auch, was man hier vielleicht mal so eine Sache, die man hier dazu sagen muss, die vielleicht auch meines Erachtens wichtig ist zu betonen, es kommt ein Steuerbescheid, anders als wenn man jetzt seine Anteile verkauft, da hat man zumindest einen liquiden Zufluss, ne? Und ich habe zumindest irgendwie die Möglichkeit, diese Steuerlast zu zahlen. Und das ist eben das Fatale an der Wegzugssteuer. Wir reden hier von bei den Mitarbeiterbeteiligungen spricht man immer so klassisch von diesem Dry Income, das ich versteuern muss. Also das ist jetzt hier kein Dry Income in dem Sinne, aber ich habe trotzdem keinen liquiden Zufluss, mit dem ich eben meine Steuerlast bezahlen muss. Und das, glaube ich, muss man sich erstmal vor Augen halten, was nämlich am Ende bedeutet, dass wenn ich denn tatsächlich aus diesen Voraussetzungen, aus diesen, sag ich mal, wir reden aber später nochmal darüber, du hattest jetzt auch gerade schon mal angedeutet, aus diesen Voraussetzungen rauskomme, dass ich möglicherweise doch diese Steuerlast nicht zahlen muss, dann muss ich irgendwie schauen, dass ich das Geld aus der Substanz herbekomme. Weil sonst, wie gesagt, ich muss diese Steuerlast zahlen. Und das kann im Zweifel kann einen das in den Ruin treiben.
Ja, jedenfalls ist das so, dass dieser Zeitpunkt ja auch rein zufällig ist. Ja, also im Grunde diese Wegzüge, die sind häufig auch beruflich bedingt. Ja, aber häufig ist das einfach, hat das ja was mit dem persönlichen Leben zu tun. Das ist eben was anderes, als wenn ich eben ein Wirtschaftsgut, ein Kran oder sowas von einer inländischen, einer ausländischen Betriebsstätte bringe, dann will ich damit Geld verdienen und dann kann ich da auch eine Exit-Besteuerung bezahlen. Aber Wechselbesteuerung ist halt was so im Kern total Persönliches. Ja, ziehe ich nach Paris, weil ich da jemanden kennengelernt habe. Ziehe ich nach London, weil ich da ein Jobangebot bekommen habe. Ja, also das hat immer was sehr, sehr, sehr Persönliches. Oder einfach nur, weil ich sage, ich will mal im Ausland leben. Und man muss natürlich insbesondere sehen, dass du hast es schon gesagt, die Welt wird globaler und auch unsere Kinder wachsen eben viel internationaler auf. Also bei meinen Kindern ist das so, die gehen auf internationale Schulen, die werden sich im Ausland aufhalten. Und für die existieren eigentlich so diese Grenzen zwischen Staaten nicht mehr so wirklich, ja. Und dann fühlt sich das natürlich sehr komisch an, wenn man dann trotzdem plötzlich auf solche Grenzen stößt, ja. Und früher war es so, dass man eben auch vor dieser Änderung, dass später Wertverfall in so Anteilen, haben wir es weggezogen, ich sag mal mit dem Wert von, weiß ich nicht, 1 Million, hat darauf die Steuer im Grunde festgesetzt bekommen und gestundet. Und wenn ich dann später verkauft habe und das war nur noch 500.000, ja, Wert, weil das zum Beispiel der Wert einfach verfallen ist, dann wurde auch die Wechselsteuer dann angepasst, rückwirkend, ja, um die Hälfte in dem Beispiel. Das gibt's nicht mehr, das hat man einfach geändert. Das heißt, wenn im Nachgang die Gesellschaft insolvent wird und ich habe die Wechselsteuer, dann war's das halt. Dann habe ich die einzige Chance noch, dass ich zurückkehre, wenn ich im Grunde in dieser Rückkehrmöglichkeit bin, um das aus der Welt zu räumen. Und wenn ich das nicht habe, habe ich halt Steuern auf etwas bezahlt, wo ich nie im Grunde Geld für bekomme. Und das ist eigentlich total abwegig.
Das ist ja schon eine Extremsituation, ne? Ich meine, die du da jetzt schilderst, im Sinne von die Gesellschaft geht insolvent, dann habe ich ja gar keine Chance mehr, irgendwie noch liquide Mittel generieren, um diese Steuerlast zu bezahlen. Also im Zweifel kann ich dann sagen, okay, außer ich habe es auf der hohen Kante, ja, das ist das eine, oder ich gehe zur Bank und schaue, dass ich einen Kredit bekomme. Also das kann im Zweifel schon fatal sein. Vielleicht, du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, das ist irgendwie so nicht ganz erklärbar, ne, warum da der deutsche Gesetzgeber jetzt zum 01.01.2022 wieder zurückgerudert ist. Es gibt aber schon einen Grund, warum es diese Wegzugsteuer gibt. Und ich finde, das wäre auch wichtig, mal um ein bisschen zu verstehen, das ist jetzt nicht reine Geldgier, so kann man es jetzt, wenn man böse ist, auch bezeichnen, des deutschen Staates. Aber es hat schon Hintergrund, warum es diese Steuer gibt.
Ja, ist ein bisschen eine Frage der Perspektive. Also ich kann das gern versuchen zu erklären. Es wird demnächst auch ein Aufsatz von mir erscheinen in die ISDR, wo ich mir so ein bisschen mal den Frust von der Seele geschrieben habe. Und da komme ich zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass richtigerweise die Wechselsteuer abgeschafft gehört. Ja. Ja, und also ganz anders als mit der Perspektive, mit der du jetzt gerade rangehst. Also man erinnert sich 1972, warum ist sie denn eingeführt worden? Ja, weil eine Unternehmerfamilie namens Horten, ja, damals gab es diese Kaufhäuser und dieser Mensch ist dann, ich meine, in die Schweiz gezogen und es gab früher noch keine Wegzugsteuer und hat danach im Grunde steuerfrei das Unternehmen verkauft. Und das fand man natürlich irgendwie nicht so richtig gut. Ja. Und kann man auch ein bisschen nachvollziehen, ja, weil man gesagt hat, Mensch, die stillen Reserven, das ist doch hier in Deutschland entstanden und deswegen, da müssen wir doch auch einen Zugriff drauf haben, ja, und deswegen ist das im Grunde doch gerechtfertigt. Und ja, das kann man so sehen. Jedenfalls mal zum Beispiel für inländische Beteiligung, weil da ist es ja wirklich so, dass die stillen Reserven im Grunde im Inland entstanden sind, ja, bei einer inländischen Kapitalgesellschaft. Man kann das aber ganz anders zum Beispiel sehen bei einer ausländischen Gesellschaft. Und deswegen war das auch bis 2006 so, dass Wegzugsteuer nur für Beteiligung an inländischen Kapitalgesellschaften galt. Das galt nicht für ausländische. Das heißt, man hat das schon mal erweitert, wenn man gesagt hat, Mensch, die wollen wir dann mit in den Griff bekommen. Und kann ich auch verstehen, weil man natürlich auch durch Umstrukturierungen leicht auf eine inländische, ausländische Beteiligung machen kann. Ja. Aber man könnte natürlich Regelungen schaffen, um solchen möglichen Missbräuchen auch zu begegnen. Ja, die gibt's ja auch im Umwandlungssteuergesetz. Also wenn ich irgendwie mich in eine steuerfreie Betankungsveräußerung hineinshoppen will, gibt's ja auch 7-jährige Sperrfristen und so. Also da, wenn man wollte, könnte man an der Stelle schon was tun. Und was vor allem, glaube ich, ganz wichtig ist, was viele nicht so wirklich wissen, in den Doppelbesteuerungsabkommen, da regelt Deutschland typischerweise in Artikel 13, so hinten 13.6 oder so, 13.5, je nachdem was für ein DWA, da steht typischerweise drin, dass Deutschland für stille Reserven, die bis zu einem Wegzug entstanden sind, behält Deutschland das Besteuerungsrecht auch nach dem Wegzug. Mhm. Sodass ich mich frage, so, warum muss ich eigentlich eine Wegzugsteuer erheben, wenn ich das Besteuerungsrecht ja gar nicht verliere? Weil das ist ja das Argument, nach dem du mich gerade gefragt hast. Du hast ja, und so wird es auch typischerweise begründet, dass man sagt, Mensch, wir verlieren das Besteuerungsrecht und deswegen müssen wir jetzt besteuern. Mhm. Das Gegenteil ist richtig. Ja, nach den Doppelbesteuerungsabkommen, die wir selber verhandeln, müssen wir ja so nicht verhandeln. Ja. Da steht genau das Gegenteil drin. Und ja. Was ist der Grund, weshalb man trotzdem das macht? Wenn man sagt, ja, wir können das ja nicht so wirklich kontrollieren, wann da wie was verkauft wird, dann wird man der EU sagen können, also der Informationsaustausch, der läuft mittlerweile jedenfalls mal innerhalb Europas so gut. Da gibt es auch Beitragungshilfe. Ja. Das kann nicht wirklich richtig sein. Ja, dasselbe gilt auch im Grunde für Wegzüge zum Beispiel nach Amerika. Ja, wenn man den IRS fragt, da bekommt man vielleicht mehr Informationen, als man wirklich will. Ja, also deswegen, das an Informationen und fehlender Beitreibungshilfe festzumachen, das ist nicht richtig. Man kann natürlich, und das wird man auch machen können, sagen, in so einem Wegzugsfall müsste man wahrscheinlich das anzeigen, dass man weggezogen ist. Man würde auch anzeigen, mit welchem Wert. Und man wäre verpflichtet, auch anzuzeigen, wenn man das verkauft hat, ja. Gegebenenfalls muss man sich auch jedes Jahr melden, so ist es ja heute auch, oder nach dem Wegzug nach altem Recht, da musste ich mich immer bis Ende Januar bei meinem Finanzamt melden und sagen, A, mich gibt's noch, B, ich bin immer noch beteiligt.
Ja, hat man ja im Umwandlungssteuerrecht auch, ne, mit den Mai-Meldungen.
Genau, und das muss man zwar das ganze Leben lang machen, ja, und außerdem muss man sich natürlich auch mal fragen, wenn ich mal weggezogen bin, ja, und dann war ich mal 20 Jahre weg, dann kann man sich auch wirklich noch fragen, ist es dann richtig, diese stillen Reserven immer noch Deutschland zuzuordnen? Sind die nicht dann irgendwann vielleicht sogar unter ausländischer Rigide entstanden? Vielleicht habe ich zwischendurch sogar mal eine Krise gesehen und die Werte haben sich erholt, während ich im Ausland war. Das heißt, stehen die mir eigentlich wirklich noch zu? Also deswegen, ich stehe der Wegzugsteuer eben sehr, sehr kritisch gegenüber und eben weniger, also nicht nur aus diesen technischen Gründen, sondern insbesondere auch, weil eben das sehr, sehr unnatürliche Wirkung hat, ja, eben bis hin zu der Frage, die du, mit der du gestartet bist. Was machen eigentlich Startup-Unternehmer und was muss ich denen sagen, wenn sie zu mir kommen? Ihr müsst halt möglichst früh wegziehen, wenn die Werte noch klein sind. Und das machen jetzt auch viele. Jetzt sind die Werte verfallen. Das heißt, die Leute sehen zu, dass sie Land gewinnen, weil sie sagen, das ist einfach ein guter Zeitpunkt und nehmen bewusst die Besteuerung hin. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dann könnte man ja sagen, ist ja nicht so schlimm. Die kommen irgendwann wieder zurück. Aber das Gegenteil muss man denen raten. Man muss denen ja raten, ihr dürft nicht wiederkommen, weil dann seid ihr sofort wieder in der Wegzugsbesteuerung. Ja, das heißt, man muss eigentlich den Menschen ganz unpatriotische Ratschläge geben. Ja? Und das bewirkt halt einfach eine Steuer, ja, von der ich gerne wissen würde, was die eigentlich für einen Effekt hatte in der Vergangenheit. Ja.
Das ist absolut fatal und es ist auch, was du jetzt gerade sagst, habe ich jetzt tatsächlich erst vor einem, vor kurzem, vor ein paar Wochen hatte ich mich mit einem, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ein sehr bekanntes Unternehmen, sind sehr groß geworden hier in Deutschland und der hatte eben genau das jetzt gesagt, was du meintest, dass er jetzt in die USA zieht und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du bist ja verrückt, du wirst jetzt Wegzugsteuer zahlen und gesagt, ja, er nimmt jetzt in Kauf. Also genau das, was du jetzt sagst, habe ich tatsächlich und das ist wirklich, jeder von uns kennt dieses Unternehmen. Und eine Sache möchte ich nochmal ganz kurz hervorheben, die du jetzt auch gerade schon erwähnt hattest, weil ich möchte nicht, dass es untergeht und das ist wichtig. Du hast nämlich auch gesagt, wir reden hier nicht nur von inländischen Anteilen, ne?
Ja.
Sondern auch von ausländischen.
Genau. Das heißt, auch wenn ich in ausländischen Geldgesellschaften beteiligt bin und ich ziehe ins Ausland, dann kriegt das auch der Wegzugsteuer, genau.
Ja, genau. Und ich erzähle jetzt ganz kurz ein Sachverhalten. Hatte ich neulich auch mich mit jemandem unterhalten. Die hatten ein großes Unternehmen. Die haben hier ein Unternehmen in Deutschland, haben jetzt gesagt, okay, sie fahren das jetzt alles runter. Haben dann in der Schweiz eine AG in dem Fall gegründet, weil in der Schweiz immer AGs gleich gegründet werden. Und den Kundenstamm auf die AG in der Schweiz überfrachtet. Und wollen dann demnächst nach Dubai auswandern. Dann dachte ich mir nur so, ja, ich glaube nicht, dass ihr da, also ich glaube, da habt ihr euch noch nicht so ganz beraten lassen, dass es nicht unbedingt funktioniert.
Genau, das war so ein bisschen der steuerliche Super-GAU, weil natürlich die Entstrickung sozusagen des Kundenstamms mal auf jeden Fall besteuert wird. Vielleicht hat man sogar eine Funktionsverlagerung und das hat ja eine Bewertung, wo man sich so fragt, so, die ist ja auch nicht ganz in Ordnung, aber die ist halt, wie sie ist. Also das ist, was sie da gemacht haben, das hätte man besser machen müssen, ist halt der Super-GAU. Ja. Und natürlich, was viele können das einfach nicht hinnehmen, ja, dass sie sagen, so ich lebe mit diesem Damoklesschwert oder jetzt eben muss ich die in 7 Jahre der Jahresraten zahlen oder ich bin verpflichtet, mal nach 12 Jahren wiederzukommen. Das ist ja total unrealistisch. Das nimmt niemand wirklich oder ganz wenige nehmen das in Kauf, sodass man eigentlich ja nur die Möglichkeit hat, dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland das Besteuerungsrecht nicht an den Anteil verliert. Oder man nimmt bewusst die Besteuerung hin, auch gut. Aber wenn man das nicht kann, muss man halt das Besteuerungsrecht sicherstellen an den Anteilen. Ja, und da gibt's, das hast du ja schon gesagt, so alle Möglichkeiten, das hinzubekommen. Insbesondere das Versuchen, so mit irgendwie einer Betriebsstätte hier zu verbinden, sodass Deutschland eben das Besteuerungsrecht nicht verliert. Und da muss man sagen, hat natürlich der Bundesfinanzhof uns im letzten Jahr ein bisschen geholfen. Ja, und zwar bei der Frage, was ist eigentlich eine Betriebsstätte? War das in der Vergangenheit eigentlich so, also eine abkommensrechtliche Betriebsstätte, war das eigentlich so, dass man gesagt hat, Mensch, das sind schon hohe Anforderungen, ja, brauche ich eine gewerbliche Tätigkeit, eine feste Geschäftsanrichtung, bei Beteiligungen, da brauche ich irgendwie viele Mitarbeiter, die dann im Grunde Beteiligungsmanagement betreiben, aktive Steuerung der Unternehmen. Und der BfH hat kürzlich in einem Fall entschieden, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also Flugzeugmechaniker, die irgendwie in Großbritannien lebten und hier in Deutschland Flugzeuge repariert haben, die haben gesagt, wir unterliegen nicht der deutschen Besteuerung, weil wir keine Betriebsstätte haben. Und da hat der BfH gesagt, doch, du hast einen Spind. Und in dem Spind ist dein Werkzeug und das ist deine Betriebsstätte. Das ist ein bisschen krass und der Fall ist auch sehr, muss man sagen, sehr extrem. Und es gibt Gründe, warum der BfH das so entschieden hat. Aber er hat natürlich die Hürde für die Betriebsstätte deutlich niedriger gehängt. Und das liegt auch ehrlich gesagt mal ganz im Trend. Also ich darf daran erinnern, die OECD hat ja schon vor vielen Jahren mit dem Anstreicherbeispiel die Betriebsstätte gesehen bei einem Maler, der irgendwie da so ein Haus anstreicht. Das sollte ja auch schon zu der Betriebsstätte beitragen. Und wenn das richtig ist, dann ist also die Hürde zur Betriebsstätte schon gar nicht mehr so hoch. Ich muss im Grunde nur noch sicherstellen, dass ich diese Beteiligung der Betriebsstätte zuordnen kann. Also was macht man? Ja, man verbrieft so die Anteile an der Gesellschaft, Aktien, ja, liege die in ein Safe in Deutschland oder in einen Spind und dann habe ich im Grunde die Betriebsstätte. Das ist natürlich nicht so, das ist übertrieben, ja, so geht das nicht. Aber wenn man natürlich Managementfunktionen dann erbringt und wirklich Dienstleistungen gegenüber Tochtergesellschaften, ist das, glaube ich, heute nicht mehr so schwierig, wie es vielleicht noch früher war. Aber es ist natürlich Aufwand, den man betreiben muss und das kann nicht jeder betreiben. Aber es machen jetzt gegenwärtig jedenfalls doch viele, dass sie sagen, dann versuche ich das Besteuerungsrecht doch hier in Deutschland jedenfalls mal zu lassen, um halt hinreichend flexibel zu sein. Ne?
Ja, oder ich meine, da kommen wir auch wieder so in diese Problematik, ne, Briefkastenfirma. Also inwiefern ist das noch...
Ja, das wird nicht funktionieren. Also ein Briefkasten, der geht, glaube ich, noch weiter als ein Spind. Ja, irgendwie so, das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Vorstellung, die ja viele haben, dass sie sagen, so wie früher... Man nimmt einfach eine KG, legt die Anteile ein und dann ziehe ich weg. Das funktioniert schon. Ja. Das wird jedenfalls mal in den Fällen, in denen ich Doppelbesteuerungsabkommen habe, nicht funktionieren, weil ich abkommensrechtlich eben eine Betriebsstätte brauche. Das heißt, es muss ein bisschen was passieren. Ne?
Also du hattest es ja jetzt auch schon angeschnitten. Ich möchte noch ganz kurz eine Sache ergänzen und zwar zu den Voraussetzungen, weil ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst. Die Wegzugsteuer greift nämlich auch im schenkungssteuerrechtlichen Sinne, ne? Also wenn ich unentgeltlich Anteile an jemanden übertrage, der eben im Ausland sitzt, auch das kann unter Umständen die Wegzugsteuer auslösen.
Nur genau, und zwar nicht nur die Schenkung über die Grenze, sondern auch das Vererben über die Grenze. Genau, wenn die Anteile im Grunde entschwinden, so, dann führt das dazu, dass die Wegzugsteuer ausgelöst wird. Und wie gesagt, es kommt nicht darauf an, ob Deutschland das Besteuerungsrecht verliert. Also das ist das ganz Entscheidende, sondern die Besteuerung erfolgt auch ohne, dass Deutschland das Besteuerungsrecht verliert, was halt wirklich aus meiner Sicht fragwürdig ist. Aber das ist so, ja. Aber der, wie gesagt, ein potenzieller Erbe, der hat es ja dann in der Hand, die Wegzugsteuer zu vermeiden, indem er dann in schöne Deutschland kommt und dann eben, dann wird das ja aufgehoben. Ja. Also da gibt es ein gewisses Zeitfenster, dem man dann hier wieder herkommen kann.
Ja, okay. Ja, du hast es jetzt auch vorhin schon ein bisschen angeschnitten, wie man die Wegzugsteuer vermeiden kann. Und zwar zum einen, ne, dieses Stichwort vorübergehende Abwesenheit. Ich komme wieder zurück ins schöne Deutschland. Also angesichts der Wetterverhältnisse würde ich das aktuell niemandem empfehlen. Aber okay, nein, sorry, meine persönliche Meinung.
Ja, aber das ist ja für die, die halt im Ausland mal eben tätig werden, wieder zurückkommen, da ist das gut. Ja, und das ist, glaube ich, heute auch ein bisschen einfacher, als das früher war, wo man die Diskussion hatte, brauche ich eigentlich eine Rückkehrabsicht oder nicht? Wie ist das eigentlich? Da gibt es ja auch eine BFH-Entscheidung dazu. Jedenfalls mal für die ersten 7 Jahre brauche ich das mal jetzt nicht, was ja gut ist. So, ich kann also einfach wegziehen und mir das später immer noch überlegen, ob ich zurückkommen will. So, also von daher, das ist eigentlich ganz gut. Das Problem ist halt eben, sind die Fälle, in denen halt diese Wegzüge verunglücken. Ja, es gibt eben Fälle, in denen die Leute glauben, dass sie in dieser Vorschrift sind, über die wir die ganze Zeit sprechen, nämlich Paragraph 6 Außensteuergesetz. Das heißt, die Anteile sind im Betriebsvermögen. In Wahrheit sind die aber zum Beispiel Sonderbetriebsvermögen. Oder ich habe zum Beispiel die Gesellschaft, an der ich beteiligt bin, die wohnt in meinem Einfamilienhaus. Dann habe ich vielleicht eine Betriebsaufspaltung, dann bin ich auch nicht im Privatvermögen, sondern im Betriebsvermögen. Und dann gelten ganz andere Regeln. Ja, die sind gut und schlecht, aber jedenfalls gibt es diese Rückkehrmöglichkeit nicht. Und dann ist das einmal versenkt. Ja. Also deswegen, das sind so die Klassiker eigentlich in unserer Beratung. Ja, das Erste, was wir uns anschauen, ist im Grunde, sind die Anteile wirklich im Betriebsvermögen, ja, im Privatvermögen? Und ich würde mal sagen, in 50% der Fälle ist das nicht so.
Und das ist, finde ich, auch gerade wichtig, dass du das nochmal betonst vor dem Hintergrund, dass ja oftmals das auch so einfach in Anführungsstrichen dargestellt wird. Und ich komme jetzt auch gleich zu dem Punkt, wie man denn die Wegzugsteuer vermeiden kann, weil nochmal allein daran merkt man ja schon, was du jetzt aufzählst, dass es nicht so einfach ist und dass man da vielleicht nicht dem einen oder anderen, sage ich mal, YouTube-Video oder Link oder Beitrag, das vermeintlich so einfach darstellt, Glauben schenken sollte, sondern bitte sich jetzt auch wirklich ordentlich beraten lassen sollte. Und ich glaube auch das Beispiel, das ich da jetzt gerade genannt hatte, mit denen, die da in die Schweiz dann das Ganze verlagert haben, zeigt auch schon, dass da sehr viel Unwissenheit auch manchmal scheinbar in der Beratung ist. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Stichwort Betriebsstätte. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, wie man das Ganze vermeiden kann? Oder ich meine, wie gesagt, ich habe ja jetzt gerade schon angeteasert, ne, hier unsere Freunde auf Social Media, die da vielleicht ganz coole Konstrukte, die sich auf dem ersten Blick, sage ich mal, schon ganz spannend anhören, aber man sollte sie doch vielleicht hinterfragen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie man irgendwie sagen kann, ja, dadurch könnte man zumindest vorübergehend die Steuerlast vermeiden?
Ja, ich glaube, so viel gibt es am Ende der aller Tage gar nicht. Ja, also das ist das eine, ist das Festhalten oder das Hierlassen. Ja, also man kann natürlich auch, wenn man, ich sag mal, über solche Anteile verfügt, die wie zum Beispiel an seine Kinder verschenken, dass wenn man zum Beispiel in der erbschaftssteuerlichen Begünstigung ist, und dann macht man das unter Nießbrauchsvorbehalt und dann ziehe ich halt mit dem Nießbrauch weg und der unterliegt halt eben nicht der Besteuerung, wenn ich es richtig mache. Ja, und dann kann ich eben mit dem Nießbrauch wegbleiben und der geht dann später einfach unter. Also da gibt es halt schon eben ein paar ordentliche Möglichkeiten, je nachdem, wo ich auch hinziehe. Wie gesagt, wenn ich in ein Land ziehe, in dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, geht es natürlich nochmal einfacher, weil einfach dir das Besteuerungsrecht typischerweise nicht verloren geht. Aber muss man eben vorsichtig sein, weil die Finanzverwaltung da eben, ja, auch bei der Frage, wann ist das deutsche Besteuerungsrecht beschränkt oder ausgeschlossen, da gehen die schon auch, würde ich mal sagen, gewisse eigene Wege. Ja, dass selbst in Fällen, in denen das deutsche Besteuerungsrecht gar nicht ausgeschlossen werden kann, nämlich weil gar nicht besteuert wird im Ausland, ja, dass man dann trotzdem sagt, ja, allein die Gefahr reicht aus und dann hat man die Beschränkung. Also deswegen, ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein. Und ja, es gibt doch, klar, immer die Möglichkeit auch zu überlegen, mit Stiftung zu arbeiten. Ja, man kann natürlich seine Anteile auch für eine Stiftung, hier eine deutsche oder eine gemeinnützige, übertragen. Die deutsche Stiftung hat natürlich den Nachteil, dass irgendwann der Erbersatzsteuer kommt, jedenfalls bei der rechtsfähigen Stiftung. Ja, dann muss man sich darauf verlassen, dass es die erbschaftssteuerliche Begünstigung nach wie vor gibt. Ja, aber wenn das der Fall ist, kann ich natürlich auch wegziehen. Ja, die ausländische Stiftung ist schwieriger, weil die natürlich dann das Übertragen auf die ausländische Stiftung gegebenenfalls die Wegzugsbesteuerung auslöst. Ja, das heißt, dass gibt Möglichkeiten, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das im Grunde so einfach ist. Ja, also typischerweise muss man eben dann schon Aufwand betreiben. Ja, und das auch wirklich durchhalten, weil sonst kann es tatsächlich auch gefährlich werden. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, was mir immer zum Thema Stiftung einfällt, das ist halt jetzt auch kein einfaches Konstrukt, also so eine Stiftung aufzusetzen, ne? Und es ist auch
Absolut.
ein nicht ganz günstiges Konstrukt, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Also klar, egal, kommt jetzt natürlich auch so ein Stück weit drauf an, von welcher Steuerlast wir sprechen. Wenn du natürlich sagst, du hast schon Bescheide gesehen, da sind mehrere hundert Millionen auf dem Steuerbescheid gestanden, okay, dann ist vielleicht die Stiftung das geringere Übel. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt vielleicht eher so im sechsstelligen Bereich, wenn wir uns da bewegen,
ob sich das dann lohnt, und das ist genau. In der Tat so, ja. Und vor allem so eine Stiftung, das muss man ja auch wissen, einfach, dann ist das Vermögen weg. Man verliert ja in gewisser Weise die Kontrolle, weil wenn man die Kontrolle hätte, dann ist immer das Risiko, dass die Stiftung dann wieder transparent ist. Das heißt, man muss sich wirklich von seinem Vermögen trennen, jedenfalls im Zeitpunkt des Wegzuges. Und deswegen mache ich das nur in den seltensten Fällen, dass ich halt auch zur Stiftung rate. Es gibt Fälle, in denen das Sinn machen kann. Ja, aber in den allermeisten Fällen würde ich schon davon abraten, weil es eben so wenig unternehmerisch ist. Ja, das Vermögen ist einfach weg. Aber man kann natürlich eben, gerade bei niedrigen Werten, kann man sagen, wir machen jetzt hier einen Exit in die Stiftung, auch in eine ausländische, zahlt die Steuer. Ja, und dann ist das eben, wie es ist, dann sind die Wertzuwächse eben künftig dann auch weg aus Deutschland. Ob das halt der Gesetzgeber alles so zu Ende gedacht hat, dass man eben sich über solche Dinge Gedanken macht, dass ihm frühzeitig wegzugehen, frühzeitig Dinge aus Deutschland rauszuschaffen. Das Problem ist halt einfach, wenn die Leute einmal weg sind, das sehe ich ja selbst, ja, dann integrieren die Sicherheit im Ausland und dann kann man ja mal die Frage stellen, wo werden die eigentlich künftig investieren? Wenn die noch in Deutschland investieren?
Vermutlich vielleicht. Nicht.
Ja, aber vermutlich nicht, genau. Also wenn jemand dann Amerika ist, ja, und dann sich da im Grunde sortiert hat, ob der dann noch so viele Gedanken an Deutschland verschwendet, ja, das ist dann die Frage. Vor allem, wenn er so behandelt wurde, dass er eben anlässlich seines Wegzuges da einen hohen Wegzugsteuerbetrag zahlen musste, ja. Deswegen, also aus ökonomischer Sicht, volkswirtschaftlicher Sicht, ist das nicht sinnvoll, das Ganze.
Ja, ist absolut fatal. Ich möchte noch ganz kurz ein Konstrukt, weil ich über das immer wieder stolpere und dazu wurde ich auch gefragt und deswegen würde ich dich gerne nach deiner Meinung fragen. Und zwar, dass man das Ganze in eine Person, dass man sagt, okay, man bringt, bevor man aus Deutschland wegzieht, die Anteile in eine Personengesellschaft ein. Jens, was sagst du dazu?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Das sagt der kluge Jurist, ja. Und erstens hängt es natürlich von der Personengesellschaft ab, was das für eine ist. Also jedenfalls muss sie mal gewerblich geprägt sein. Besser ist sie gewerblich tätig, wie wir es gerade besprochen haben, mit einer entsprechenden Betriebsstätte. Und wenn ich dann wegziehe, ist das tatsächlich so, dass ich dann, wenn ich das deutsche Besteuerungsrecht hier aufrechterhalte, keine Wechselbesteuerung habe. Ich habe natürlich, das ist auch streitanfällig. Ja, und je nachdem, wo ich hinziehe, sind die Risiken natürlich irgendwie höher oder geringer, dass das in Deutschland gechallenged wird. Also wenn ich zum Beispiel in ein Land ziehe, indem ich halt eben keine Besteuerung habe, kein Doppelbesteuerungsabkommen habe, wie zum Beispiel jetzt Dubai oder irgendwie Uruguay oder was auch immer so Orte sind, dann ist das natürlich, verliert Deutschland das Besteuerungsrecht nicht und hat dann auch kein Interesse daran, das wahrscheinlich aufzugreifen, was auch in Ordnung ist. Wie gesagt, das Doppelbesteuerungsrecht ist ja da. Ziehe ich aber nach Amerika oder eben nach Frankreich mit Doppelbesteuerungsabkommen, hohen Steuern eben auch auf Veräußerungsgewinne, dann muss ich halt schon dafür Sorge tragen, dass eben in der Betriebsstätte hier in Deutschland noch deutlich mehr passiert.
Ja, das ist, glaube ich, auch sowas, was man bedenken sollte, weil ich weiß, das ist zum Beispiel auch so neben der Stiftung immer so ein Konstrukt, das gerne angepriesen wird. Und ich glaube, man sollte diesen Gedanken, so wie du es jetzt auch schon angeteasert hast oder beschreibst, bitte zu Ende denken und nicht einfach nur, ach ja, easy peasy, dann mache ich da halt einfach eine, weiß nicht, GmbH und KUKA geht draus und gut ist es, ja, so in Anführungsstrichen easy peasy ist es jetzt vielleicht im Zweifel dann gar nicht, ne?
Jedenfalls nicht mehr, früher ging das ja.
Ja. Jetzt vielleicht noch, du hast es ja auch gerade schon gesagt und ich finde, das war ja auch, ich erzähle es ganz kurz, der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin über LinkedIn, weil du mal einen Artikel geteilt hattest und ich fand das total spannend, wo Italien, meine ich, war es, eine Regelung eingeführt hatte, bitte korrigiere mich gerne, wenn ich es jetzt nicht mehr ganz richtig wiedergebe, dass eben Zuzügler begünstigt werden.
Ja, und nicht nur Zuzügler, sondern Rückkehrer. Also im Grunde,
oder Rückkehrer, so rum war es, genau.
Da geht es ja darum, im Grunde, da geht es ja, die Zuzügler werden ja mit der 100.000-Euro-Regelung dort begünstigt. Ja, das ist ja auch gut in Italien. Aber für diejenigen, die Italiener sind, ja, und mal in Italien gelebt haben, wieder zurückzukommen, für die ist eigentlich das entscheidend. Ja, und dann eben zu sagen, es gibt zum Beispiel nur für eine gewisse Zeit die Hälfte der Einkommenssteuer, müsst ihr bezahlen und so. Also ich versuche bewusst, ihre ehemaligen Italiener, die Leistungsträger im Grunde wieder nach Italien zurückzuholen. Ja, und ich habe so das Gefühl, davon sind wir hier noch ein bisschen entfernt. Wir beschränken uns darauf, zu versuchen, dass die Leute nicht wegziehen und sie daran zu hindern. Aber das hat halt auch 1961 nicht funktioniert, als man eben in Deutschland mal versucht hat, eine Mauer zu bauen. Das hat langfristig auch nicht funktioniert. Deswegen, also, ja.
Ja, und ich finde es auch super spannend. Ich hatte jetzt tatsächlich vor 2 Wochen auch Magdalena Öhl im Interview. Magdalena ist Gründerin von Talent Rocket und ist auch im Startup-Verband tätig als stellvertretende Vorsitzende. Und sie hat auch gesagt, wir tun uns so schwer. Also sie versucht eben auch auf politischer Ebene, versuchen sie eben Einfluss auszuüben, damit die Startups gefördert werden in Deutschland. Wir tun uns wahnsinnig schwer, auch Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Und das kommt ja auch, also gerade sowas, dann wollen wir doch irgendwie diesen Standort Deutschland fördern, machen aber genau mit so etwas das Gegenteil und setzen dadurch auch negative Signale und schrecken auch ausländische Investoren einfach davor ab, in Deutschland zu investieren, muss man ja eigentlich auch mal von der Seite. Gut, jetzt ausländische Investoren vielleicht nicht, ne, weil die können ja dann nach einer gewissen Zeit wieder weg, aber vielleicht wollen sie ja auch in Deutschland bleiben. Weiß man ja nicht.
Genau, also, aber es ist vollkommen richtig, was du sagst. Ja, das ist sozusagen auf diesem ganzen, was sie sonst ja hier auch noch erwartet, wie im Grunde hohe Abgabenlasten, hohe Einkommensteuerlasten und so weiter. Ja, das ist ja schon jemand, der nach Deutschland zieht, muss sich da schon gut überlegen. Kommt halt sowas noch on top, ja. Und da gibt's halt einfach im Gesamtkonzert der Staaten, die Wettbewerb um solche Geister betreiben, da gibt's halt welche, die das besser machen, muss man einfach sagen.
Ja. Absolut. Und das vielleicht auch mal den Appell an die Regierung, dass man da vielleicht was ändern sollte. Aber vielleicht nochmal abschließend, was glaubst du, hast du es ja auch schon angeteasert ganz am Anfang, ne, wo wir uns hinbewegen, eigentlich eher in Richtung, die Abwehrgesetzgebung wird da eigentlich immer noch strenger als lockerer. Ich vermute, deine Meinung hat sich da jetzt wahrscheinlich auch nicht innerhalb der letzten paar Minuten geändert, oder?
Nee, das nicht, aber ich bin ja total Berufsoptimist, ja, und sehe eigentlich immer nur die positiven Dinge, ja. Also deswegen auch als Anwalt ist das nicht schlecht, wenn man positiv denkt, weil man dann auch die Dinge gelöst bekommt. Und meine Hoffnung ist schon, dass im Grunde das Pendel auch mal wieder irgendwann in die andere Richtung schwingt. Ja, und das ist ja, eigentlich fast immer so. Ja, das muss ich sagen. So, ich bin ja schon lange jetzt hier, du bist ja deutlich jünger als ich, mache das ja hier schon ein paar Jahre. Und ich habe ja einfach auch schon Unternehmen gesehen, die mal in die eine Richtung strukturiert haben und 5 Jahre später wieder in die andere Richtung. Also das sind so immer in Wellen bewegen sich die Dinge. Und du wirst sehen, auch das wird sich hier in Wellen in auch mal wieder in eine andere Richtung bewegen, weil man genau das erkennt. Ja, die Frage ist, wie lange wird das dauern? Wie lange braucht man, um zu erkennen, ja, dass eben das schädlich ist, wie du schon gesagt hast, für den Standort Deutschland. Ja, und dann wird man vielleicht da mal rangehen und das ein bisschen entschärfen.
Okay. Ganz, ganz toll. Also Jens, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du da gegeben hast. Und ich finde es auch gerade vor dem Hintergrund, dass du eben diese lange Erfahrung auch hast, super spannend, weil du kannst natürlich da auch andere Ausblicke geben als jetzt ich, ne? Ich habe einfach diese langjährige Erfahrung. Ich kann da jetzt diesen Ausblick nicht geben, wo sich das hin entwickeln wird.
Und da können die Gerichte natürlich auch ein bisschen was zu beitragen, ja. Also man kann, also wenn hier Zuhörer sind, die mal gerne möchten, dass ich ihren Fall zum Europäischen Gerichtshof bringe, mache ich das natürlich gerne, ja. Weil der könnte natürlich das schnell mal am Ende auch kippen. Ja? Und wir haben schon den einen oder anderen Fall vom EuGH auch sehr erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der 50d Absatz 3 EStG, Treaty Shopping, genau, ja. Den habe ich ja in der Rechtssache Deister auch vom EuGH kaputt gemacht und so. Und ich bin zuversichtlich, dass wir den 6a-STG auch wieder hinbekommen auf eine dauerhafte zinslose Stundung. Aber muss man sehen.
Ne? Ja, wunderbar. Also wie findet man dich denn, wenn man jetzt gerne mit dir bis vor den EuGH gehen möchte? Wie kann man dich kontaktieren?
Ja, man kann mich kontaktieren, man findet mich schon, genau.
Okay, ich glaube, LinkedIn findet man dich, ne? Und auch über die Seite von FGS. Also genau. Ich pack's mal in die Shownotes. Wenn ihr dazu Lust habt, dann auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Mega cooles Gespräch. Also wirklich ganz, ganz tolle Einblicke. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da auch von deiner Expertise erzählt hast. Wenn dein Artikel schon veröffentlicht ist, würde ich den natürlich auch verlinken.
Ja, noch nicht. Die ISDA arbeitet noch dran, genau.
Okay, dann werde ich es aber auf jeden Fall auf LinkedIn teilen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer es mitbekommen. Herzlichen Dank, Jens. Tolles Gespräch.
Ja, danke dir.
Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. War eine tolle Folge. Es gab mal wieder eine fachliche Folge hier im Podcast. Wenn euch der Podcast oder die Folge genauso gut gefallen hat oder auch gut gefallen hat, dann bitte hinterlasst mir sehr, sehr gerne Feedback. Schreibt mir gerne. Ihr könnt mir auch immer gerne schreiben, wenn ihr Themen habt, zu denen ihr gerne mal eine Folge hättet. Nehme ich immer sehr, sehr gerne mit auf. Ihr findet mich auf LinkedIn unter Nicole Haaf. Ihr findet mich auch auf Instagram unter @drnicolehaaf. Und ja, wie gesagt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte vergesst natürlich auch nicht, immer eine 5-Sterne-Bewertung auf allen Kanälen, wo ihr den Podcast genießt, zu hinterlassen. Und empfehlt den Podcast auch gerne weiter an Freunde, Familie, Hund, Katze, Onkel, Oma, Opa, Tante, wen auch immer, wer euch einfällt. Nur so können die Themen bekannter und der Podcast insgesamt einfach auch größer werden. In dem Sinne, bleibt dran. Es kommen noch tolle, spannende Folgen und Themen in den nächsten Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In dem Sinne, bis dahin. Tschüss und Servus.